Hallo auch von mir. Wie schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Jule, das habt ihr jetzt schon gehört. Ich komme ursprünglich aus Ingolstadt, wohne aber gerade in Uffenheim in der Nähe von Würzburg, weil ich da mein freiwilliges soziales Jahr mache bei der Schüler-SMD. Also vielleicht sagt euch SMD was, die Studentenmission, und ich bin quasi in der Schülerarbeit und begleite Schüler, die ihren Glauben an der Schule leben wollen. Und wir machen Freizeiten und Treffen und ganz viele verschiedene Sachen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sehr lange überlegt, wie ich heute in dieses Thema einsteigen möchte. Und weil mir nichts so Richtiges eingefallen ist, mit dem ich zufrieden war, habe ich mir gedacht, ich bringe einfach zwei Special Guests mit, die mir als Kind schon immer die Welt erklärt haben. Nicht meine Eltern, sondern Piggledy und Frederik. Das sind zwei Schweine. Sie sind Brüder und sind Figuren, die im Sandmännchen vorkommen abends und Kindern quasi die Welt erklären und verschiedene Dinge erklären. Und heute erklären sie unser Thema zu Beginn. Und das dürfen wir uns zuallererst mal angucken. Ganz genau. Heute geht es ums Streiten oder ein bisschen weiter oder ein bisschen schöner ausgedrückt um Konflikte. Warum ich dafür genau den Clip ausgewählt habe, das erzähle ich euch am Ende nochmal. Aber Streits kommen immer wieder vor, Konflikte kommen immer wieder vor und überall. Und zuallererst auch in dem Text, den ich heute mitgebracht habe. Der steht in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Und ich würde den zum Anfang einfach einmal gerne komplett lesen. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurde in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Wo Menschen oder Schweine zusammenkommen, da entstehen Konflikte. Das ist in unserem Text heute so und das ist heute auch immer noch so. Das ist nicht vermeidbar. Wir können das vielleicht manchmal durch ein paar schöne Worte ein bisschen verschleiern. Aber es passiert. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Kontexten. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und wir haben irgendwie unterschiedliche Wahrnehmungen von Dingen. Wir haben eine unterschiedliche Sicht auf die Welt. Und bei den Jüngern oder bei der Gemeinde damals war auch noch die Situation, dass sie aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten kamen. Das heißt, vielleicht Sachen manchmal ganz anders bewertet haben oder ganz anders eingeordnet haben als die Menschen um sie rum. Diese Unterschiedlichkeit ist großartig und es ist ein Riesenschatz und davon können wir ganz viel lernen und das sollten wir uns auf jeden Fall bewahren. Aber sie kann uns auch trennen, auf die Nerven gehen oder sehr, sehr anstrengend sein. Hinzu unseren ganzen unterschiedlichen Hintergründen kommt, dass wir auch einfach vom Menschsein her unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Charaktere. Wir sind verschiedene Leute und wir haben verschiedene Wesenszüge. Nicht jeder kann mit jedem. Mir begegnen in meinem Alltag immer wieder Leute, die so schöne Sätze sagen wie: Also ich verstehe mich eigentlich mit jedem gut. Ich kann eigentlich mit jedem richtig gut auskommen. Und irgendwie habe ich immer ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, ja, aber wahrscheinlich nicht jeder mit dir. Oder die Person ist einfach nur besonders gut darin, es sich einzureden, dass sie mit jedem gut kann. In meiner Generation gibt es dafür das schöne Wort Viben, V-I-B-E-N. Und Viben nennt man das, wenn man mit einer anderen Person auf einer Wellenlänge ist, wenn die Chemie einfach stimmt und man sich richtig gut versteht, dann vibet man. Und ich vibe nicht mit jedem. Und das ist großartig, dass es Leute gibt, mit denen ich richtig gut vibe. Es führt aber auch dazu, dass es Leute gibt, bei denen das nicht so ist. Und das ist auch okay. Und es widerspricht auch nicht grundsätzlich unserem Grundsatz der Nächstenliebe. Was mich in diesem Text besonders beeindruckt hat, ist der Umgang der Gemeinde mit ihrem Konflikt. Und ich glaube, dass wir aus diesem Text ganz viele wertvolle Aspekte für unseren Alltag mitnehmen können. Und für eine bisschen bessere Übersicht möchte ich mich heute auf 4 beschränken, 4 Punkte, von denen ich sagen würde, dass sie wertvoll sind und dass wir sie mitnehmen können. Im Text haben wir die Situation, dass die griechischsprachigen Juden sich ungerecht behandelt fühlen. Die Situation der Gemeinde ist, es gibt 2 jüdische Gruppen. Das sind einmal die Hebräer, das sind Leute, die aus Judäa stammen, und es sind die Hellenisten, also hier griechischsprachigen Juden, weil sie der griechischen Kultur einfach näher sind. Und zwischen diesen beiden Gruppen gibt es immer wieder Spannungen und immer wieder Konflikte und die reiben sich immer wieder mal aneinander. So auch diesmal, der Text spricht davon, dass sich ein Klagen erhob. Andere Texte oder Übersetzungen sprechen davon, dass ein Murren entstand. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Heute würden wir vielleicht sagen, Leute haben ein bisschen gemeckert. Die betroffene Gruppe hat sich geärgert und sie hat das auch gezeigt. Diese Witwen, die da irgendwie ungerecht behandelt wurden, und diese Ungerechtigkeit an sich, die wurde nicht übersehen, die wurde auch nicht stumm ausgehalten und vielleicht irgendwie hinter verschlossenen Türen ausdiskutiert. Boah, das ist echt voll unfair, das geht gar nicht, was die hier machen. Sondern dass da das nicht passt, war ersichtlich. Und es war ersichtlich für alle. Man könnte quasi sagen, dass die griechischsprachigen Juden ihrem Ärger Ausdruck verliehen haben. Sie haben gemeckert, sie haben gemurrt und sie haben das auch gesagt. Ich nehme in christlichen Kreisen ganz oft wahr, dass uns das schwerfällt. Es fällt uns schwer zuzugeben, dass irgendwas in meiner christlichen, schönen, heilen Welt nicht so gut läuft und mich wirklich stört, dass mich vielleicht was sogar wütend macht. Das kann daran liegen, weil ich überhaupt nicht gelernt habe, wie ich sowas kommunizieren kann. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich Angst habe, weil ich irgendwie Konflikt als ein Zeugnis vom Versagen als Christ wahrnehme. Bei uns sollte es sowas ja nicht geben. Bei uns ist ja alles schön und harmonisch und wir reden einfach ganz nett miteinander. Und dann fällt es manchmal leichter, da eine dicke Harmoniesoße drüber zu legen und irgendwie noch ein paar fromme Sätze zu sagen, wie wir müssen einander halt aushalten, auch wenn ich das vielleicht gerade gar nicht so gut aushalte. Oder in der Liebe ist keine Wut. Und dann tun wir so, als würden wir es auf sich beruhen lassen, obwohl es genau das meistens dann nicht tut, nämlich ruhen. Die Gemeinde heute aus dem Text schafft es, ihren Konflikt zu lösen, weil er angesprochen wird und weil sich die Betroffenen geäußert haben. Sonst wäre er vielleicht weiter unter der Oberfläche geschwelt und irgendwann wäre es explodiert oder auch nicht, aber sie hätten auf jeden Fall keine Lösung gefunden. Konflikte anzusprechen braucht Mut, es braucht Sensibilität in der Wortwahl und in meinen Handlungen, aber es ist vor allem eine Chance auf eine Lösung. Und es ist auch ein Zeichen darauf, dass ich meinem Umfeld und Gott vertraue, dass er mit diesem Konflikt umgehen kann, dass es eine Lösung geben wird. Der zweite Punkt hängt ganz eng mit dem ersten zusammen und dafür würde ich gerne nochmal Vers 2 bis 5 lesen. Dabei riefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Was mir auffällt, ist, dass der Konflikt ernst genommen wurde. Upsi. Der Konflikt wurde ernst genommen. Er wurde nicht einfach zurückgewiesen, so nach dem Motto, nee, bei uns passiert es nicht, bei uns gibt es diese Ungerechtigkeit nicht, das stimmt nicht. Im Gegenteil, dieses Problem, das die Leute hatten, war sehr handfest. Unsere Witwen kriegen weniger als eure Witwen und das finden wir nicht in Ordnung. Und dann hat man nicht angefangen, sie zu vertrösten, nach dem Motto, bei Jesus zählt Materielles ja sowieso nicht so viel, also ist es ja auch nicht so schlimm. Und es wurde nicht klein geredet, sondern es wurde gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist es nicht richtig und dann ist es ungerecht und dann müssen wir dagegen etwas tun. Das Problem wurde weder wegignoriert noch vergeistlicht. Es wurde jetzt keine Gebetsgruppe gegründet, die einfach so lange auf dieses Problem drauf betet, bis es vorbei ist. Ich sage nicht, dass Beten schlecht ist. Wir beten auch noch später. Da komme ich auch nochmal drauf zurück. Sondern es wurde anerkannt, dass wir in einer gefallenen Welt ganz praktischen Problemen begegnen und dass wir gesegnet sind mit ganz praktischen Ressourcen, um diesen Problemen zu begegnen. Wir sollten auch und vielleicht auch gerade in Konfliktsituationen nicht neben der Schaufel stehen und für ein Loch beten, sondern ganz praktisch handeln und damit zeigen wir genau das. Den Konflikt nehmen wir ernst und wir nehmen das Problem ernst. Als die Apostel dann über die Streitigkeiten in ihrer Gemeinde in Kenntnis gesetzt werden wurden, war ihnen eins relativ schnell klar: Das ist nicht unsere Aufgabe. In Vers 2 heißt es: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Später in Vers 4 nochmal: Wir selbst werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Das ist kein aus der Verantwortung ziehen. Das geht uns nichts an. Aber es ist ein sehr klares Definieren von ihrem Job. Ihr Job ist es nicht, die Lebensmittelausgaben zu beaufsichtigen. Ihr Job ist es, das geistliche Leben in der Gemeinde voranzutreiben und das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, sie geben diese Aufgabe ab und handeln weiterhin innerhalb von ihrem eigenen Aufgabenbereich. Sie geben diese Aufgabe ab und geben sie jemand anderem, der diese Rolle spielt, und sie machen in ihrer Rolle weiter. Die Auswahl von diesen 7 Männern ist wiederum die Aufgabe von der gesamten Gemeinde. Ein Konflikt und auch seine Lösung, gerade innerhalb von Gemeinden, auch in sonstigen christlichen Kreisen, geht alle an. Das ist eine Aufgabe der gesamten Gemeinde, nicht nur die ihrer Leitung, in dem Fall eben von den Aposteln. Die Gemeinde hat ein Problem in diesem Fall, nicht nur die Apostel. Und es führt dazu, dass die gesamte Gemeinde auf unterschiedliche Art und Weise am Konflikt und in seiner Lösung beteiligt ist. Verschiedene Rollen gibt es, die 7 Männer, die die Lebensmittelaufgaben dann beaufsichtigen, Ausgaben beaufsichtigen, die Gemeinde an sich, die diese 7 Männer erstmal aussucht, und eben die Apostel, die sich weiter um ihren Dienst kümmern. Und das sind verschiedene Rollen und die greifen ineinander und es entsteht eine Dynamik im Miteinander gegen das Problemsein. Und es gibt einen Perspektivenwechsel, der sehr, sehr wertvoll sein kann, auch in einem Konflikt. Die Jobs sind klar verteilt, nicht jeder kümmert sich um alles und nicht jeder muss sich um alles kümmern. Ich bin nicht für alles verantwortlich, du bist nicht für alles verantwortlich, aber wir sind beide für etwas verantwortlich. Das gibt die Möglichkeit und es gibt die Freiheit, sich auch abzugrenzen, aber auch bei meinem Aufgabenbereich zu bleiben und dem anderen dann seine Aufgaben auch zuzustehen, ohne dass ich überall mitmischen muss. Überall mitmischen tut jemand anders. Und da komme ich zu meinem 4. und letzten Punkt heute. Das geistliche Leben in der Gemeinde wird nicht vernachlässigt. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, die Apostel haben ihren Dienst weitergetan. Die Apostel haben genau benannt, wofür sie zuständig sind, und diese Verantwortung nehmen sie auch wahr. Als sich die Gemeinde dann geeinigt hat auf 7 Männer, passiert nämlich genau das. Man ließ sie, also die Männer, vor die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die 7 Männer waren keine Helfershelfer, sondern bevollmächtigt für ihre Aufgabe. Und diese Entscheidungsgewalt wurde ihnen auch zugestanden. Und sie treffen ihre Entscheidungen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein selbstverständlicher Teil der praktischen Lösung in dieser Gemeinde. Und er ist willkommen dafür. Er schenkt Weisheit an diese Männer oder an die gesamte Gemeinde und Einsicht. Und er erfüllt die Verantwortlichen. Und darauf vertraut diese Gemeinde, und darauf vertraut auch ihre Leitung. Der Heilige Geist ist anwesend und er befähigt, und das muss, darauf besinnen sie sich zurück, ohne dass sie diesen Zustand die ganze Zeit erneuern würden. Der Heilige Geist nutzt sich nicht ab und er braucht sich auch nicht auf. Er ist einfach anwesend und er ist willkommen als Teil dieser Gemeinschaft. Und dadurch existieren das geistliche Leben und die praktische Lösung gleichzeitig und vor allem auch miteinander. Das Problem wird nicht vergeistlicht, als dass wir nur noch beten und sonst nichts mehr tun. Aber es wird auch nicht ignoriert, dass wir eine unsichtbare und eine sichtbare Welt haben und dass die aufeinander Einfluss nehmen. Es wird nicht so getan, als hätte das nichts miteinander zu tun, sondern es existiert miteinander und das ist was sehr, sehr Schönes. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann ist er Teil von uns und dann ist er auch Teil von unseren Beziehungen, von unserem Alltag und damit eben auch von unseren Konflikten. Und das darf er auch sein. Ganz zu Beginn haben wir ein Video gesehen, in dem Kindern erklärt wird, was Streiten ist. Der Streit zwischen Piggledy und Frederick ist aus einer Nichtigkeit heraus entstanden und er hat sich auch genauso schnell wieder aufgelöst. Ich mag diese Einfachheit, in dem das dort passiert, auch wenn ich weiß, dass das nicht 1:1 auf jeden Konflikt so übertragbar ist. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass wir großartige Ressourcen haben und mit großartigen Ressourcen für unsere Konfliktlösung gesegnet sind und dass wir deswegen Konflikte häufig gar nicht als so bedrohlich wahrnehmen müssen, wie wir das manchmal tun. Die sind nicht so gefährlich, wie sie uns vorkommen. Eine dieser Ressourcen sind die Konflikte, von denen wir in der Bibel lesen und die Dinge, die wir davon lernen können. Heute war das, unserem Ärger Ausdruck zu verleihen, Konflikte ernst zu nehmen, innerhalb des eigenen Kompetenzbereichs zu handeln oder Aufgabenbereichs zu handeln und Gott als einen selbstverständlichen und willkommenen Konfliktbegleiter dabei zu haben. Gott wünscht sich von uns ein liebevolles Miteinander. Das lesen wir in der Bibel einfach immer wieder. Er wünscht sich ein Miteinander, das von Wertschätzung geprägt ist und das von Respekt geprägt ist und das besonders von Liebe geprägt ist. Wenn wir davon sprechen, dass diese Liebe frei von Wut ist, dann wünsche ich mir auch, dass wir davon sprechen, dass sie auch frei von Angst ist. Und ich wünsche uns, dass unsere Liebe genau das sein kann. Frei von Angst und vor allem auch frei von Angst vor Konflikten und vor Konfrontationen.